Du hörst Rock and Beyond, ein Podcast zu Fragen und Themen rund ums Klettern.
Mit dieser Folge starte ich auch ein neues Format. Die Reihe kennst du schon. In diesen Folgen habe ich jeweils eine Gästin bei mir, von der ich finde, dass sie kennenswert ist. Dabei geht es nicht um irgendwelche Athletinnen und Errungenschaften, sondern mir geht es dabei um Frauen im Kletterbereich, die aufgrund ihrer Arbeit, ihres Weges, beziehungsweise für was sie stehen und für was sie einstehen, meiner Meinung nach zeigen, was geht, Vorbilder sind und inspirieren. Mir geht es quasi darum, die tollen, bereichernden weiblichen Persönlichkeiten in unserer Kletterszene vorzustellen. Und ja, falls du jemanden kennst, den ich in diesem Format mal einladen sollte, freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schreibst an mail@rockandbeyond.at. Heute unterhalte ich mich mit Lena Marie Müller. Lena ist Ökologin und passionierte Kletterin und, wie ich finde, eine der Vorreiterinnen beim Thema klimafreundliches Klettern. Sie und Denise Scherer haben ganz aktuell den ersten Kletterführer rausgebracht, der Gebiete um Innsbruck vorstellt, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Und ja, ich freue mich sehr, sehr über dieses Gespräch, was du jetzt auf die Ohren bekommst. Hallo, liebe Lena. Erstmal schön, dass du da bist.
Danke dir, danke für die Einladung.
Sehr gern, danke für deine Zeit. Und ja, ich würde direkt mal starten mit, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du, genau.
Mein Name ist Lena Müller, ich komme ursprünglich aus dem Allgäu, wohne aber schon seit über 10 Jahren in Innsbruck und habe hier studiert, erst Biologie und dann Ökologie und mache jetzt meinen Doktor auf der Universität und bin nebenher selbstständig und schreibe Artikel oder halt Vorträge, alles immer in Bezug zu nachhaltigen Klettern und habe jetzt da auch gemeinsam mit einer Freundin diesen nachhaltigen Kletterführer geschrieben, der jetzt dieses Frühjahr rauskam. Und genau, sonst bin ich begeisterte Kletterin, schon seit immer.
Cool, ja. Hört man, sieht man auch direkt an deinem Grinsen. Voll schön. Also ich habe dich eingeladen, weil ich es einfach inspirierend finde, dass du so für dich und dein Ding einstehst. So, ich meine, natürlich hat das auch alles einen, glaube ich, Zusammenhang mit dem ganzen Eco-Point und mit der Prinzip Hoffnung. Mhm. Und dadurch sind wir ja auch schon in Kontakt gekommen, oder beziehungsweise nicht durch die Tour, aber generell über Instagram. Und ich finde es generell inspirierend, Frauen zu haben, die irgendwie so unterwegs sind und dann auch so wirklich für das einstehen, was ihnen wichtig ist. Und deswegen fand ich es einfach schön, mit dir heute sprechen zu können.
Danke, das ist sehr nett.
Genau. Ja, ich finde es super, du hast ja gerade deine Arbeit auch erwähnt. Wenn wir vielleicht da nochmal kurz mit starten und im generellen klimafreundliches Klettern und da mal kurz drüber reden und dann so weiter durchwurschteln. Mhm. Vielleicht kannst du kurz sagen, womit beschäftigst du dich in deiner Arbeit?
In meiner Doktorarbeit? Mhm. Ich schaue mir grob gesagt die Auswirkungen der Klimakrise auf Bergregionen an. Mhm. Ich mache im Sommer Experimente. Mhm. Und im Winter meistens Daten auswerten, Paper lesen, Paper schreiben. Es ist mega cool. Also die Arbeit auf der Uni ist echt was richtig Spaß macht, weil man irgendwie schon einfach mit so vielen Leuten zusammen ist, die sich auch alle mit der Klimakrise auseinandersetzen. Und klar, es ist so eine Bubble, aber das ist irgendwie auch was Schönes, weil man muss, anders wie vielleicht in meiner Selbstständigkeit, eben nicht sich für irgendwas einsetzen oder für irgendwas engagieren, sondern man ist einfach in so einer Blase von Leuten, die sich alle mit der Klimakrise auseinandersetzen, und das genieße ich auch sehr.
Mhm. Mhm. Kann ich gut verstehen. Ist ja, also der Austausch mit Leuten, die genauso dann ticken, ist bestimmt sehr bereichernd. Was war für dich ausschlaggebend, dass du jetzt dann in dem Bereich dich spezialisiert hast? Gab es da irgendeinen Ausschlag oder war das einfach so eine Entwicklung?
Ich glaube, das hat sich so ein bisschen so entwickelt. Es war jetzt nie mein Traum, irgendwie an der Uni zu bleiben. Ich habe aber dann in meiner Bachelorarbeit schon gemerkt, dass mir das irgendwie taugt. Habe dann beschlossen, Ökologie zu machen, weil es einfach ein bisschen mehr so die großen Zusammenhänge sind, mhm, und man nicht so im Kleinen rumwurschtelt. Wobei, ich muss es auch wieder zurücknehmen, weil mein Doktor war schon sehr spezifisch, was wir jetzt da machen. Mhm. Aber mir hat die Art von wissenschaftlichem Arbeiten einfach mega gut taugt. Und ich habe dann nach der Masterarbeit ein bisschen Pause gemacht, und wo ich dann irgendwie, eine Zeit lang frei hatte, hatte ich schon das Gefühl, dass das einfach was ist, was ich machen will.
Ja, ja, cool. Und wie kam es, dass gerade das Thema Klimakrise dass du da deinen Fokus hast?
Ich meine, das ist eigentlich die hauptsächliche Sache, was wir in der Ökologie machen. Mhm. Also man kommt gar nicht umhin. Es geht eigentlich in jeder Vorlesung oder in jedem Seminar darüber. Mhm. Also Ökologie ist schon, genau, man setzt sich schon eigentlich die ganze Zeit mit den Auswirkungen der Klimakrise auseinander. Und auch jegliche Forschung, die wir machen, ist in irgendeinem Zusammenhang mit der Klimakrise, also mit den Auswirkungen. Ich meine, was ich jetzt im Speziellen mache, ist, ich schaue mir die Auswirkungen von Dürreereignissen an, weil die werden zunehmen durch die Klimakrise, sowohl in Intensität als auch in der Häufigkeit. Und genau, das schauen wir uns genauer an. Mhm. Und ich glaube, das ist einfach, ja, das Thema der Zeit, das ist schon ein Thema, ja, die Klimakrise, aber es ist einfach das Thema, um was es hauptsächlich in der Forschung da geht, genau.
Okay. Mhm.
Ja, also gibt es keinen Weg außenrum, aber es ist ja auch genau gut, weil dieses ganze Wissen zusammen, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden durch die Forschung, ist ja auch was, auf dem jetzt der IPCC zum Beispiel beruft oder sich beruft, also die der Weltklimarat und der Bericht, der da rauskommt, ja, also schon einfach was, genau, was in Summe zusammen, vielleicht nicht die einzelne Doktorarbeit und das einzelne Paper, aber in Summe zusammen auf jeden Fall was bringt.
Mhm. Genau. Okay. Du hast gerade eh angesprochen, jetzt das spezifische Dürre und die Auswirkungen auf die Bergregionen. Kannst du jetzt mit so deinem Hintergrundwissen den Zuhörern erklären, wie sich die Klimakrise quasi auf die Berge und auch auf Klettergebiete und damit uns Kletterer spezifisch auswirkt?
Ich glaube, jetzt für irgendwelche niedergelegenen Sportklettergebiete im Speziellen gibt es wahrscheinlich jetzt keine direkten Auswirkungen, außer dass sich die Gesellschaft natürlich extrem verändern wird, aufgrund der Auswirkungen der Klimakrise. Was sich natürlich schon sehr stark verändert, ist der Alpenraum oder Berge im Generellen, weil die Erwärmung im Alpenraum ist doppelt so hoch wie die mittlere globale Erwärmung. Okay. Also die Auswirkungen der Klimakrise sind einfach viel stärker in den Alpen. Okay. Da kommt noch dazu, dass die Alpen zusätzlich noch so ein ultrasensibles Ökosystem sind. Mhm. Ich glaube, wir alle sehen, wie die Gletscher abschmelzen. Wir kennen, glaube ich, alle so die Probleme von Permafrost, der abtaut, Muhrenabgänge, Extremwetterereignisse wie eben Dürre oder Starkregen-Niederschläge.
Oder 30 Grad zwei Wochen im Mai.
Oder, ja, genau. Was man jetzt schon gar nicht mehr aushält. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie es im Sommer wird.
Ja, ich habe es mir auch schon gedacht.
Jetzt schon Horror. Ja. Mhm. Und genau, ich glaube, das betrifft die Ökosysteme und da wir von ihnen abhängen, uns einfach, wird uns sehr stark betreffen. Genau.
Mhm. Mhm. Okay, ja. Ja, du bist ja auch Wintersportlerin. Ja. Oder hast du viel gemacht, oder? Soweit ich das weiß. Da betrifft es einen dann nochmal im Hobbybereich persönlich wieder ganz anders.
Ja. Ja.
Was ja viele, gerade in der Alpenregion, die sind ja nicht rein Kletterer, die machen ja alles.
Mhm. Also. Voll. Ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt persönlich, von dem, was ich erfahren habe, am meisten irgendwie, was mir am meisten in Erinnerung bleibt, ist so wie die Winter früher waren, wo ich klein war. Ja. Im Vergleich zu dem, wie es jetzt ist. Und dieses eben, dass die Schneedeckendauer und die Schneedeckendicke geringer wird, gerade in niedrigeren Lagen. Mhm. Das, glaube ich, ist was wir alle, da wir, obwohl wir so eine kurze Zeitspanne nur durch unser, also unser Leben irgendwie überbrücken oder sehen, Einblick haben, das ist schon schockierend, wie stark sich das verändert hat. Und gerade wenn man noch mit seinen Großeltern redet, dann, ja, das ist irgendwie, das merken wir selber schon. Ja,
ja, stimmt. Also auch jetzt in Norddeutschland, ich komme aus Norddeutschland, wenn ich drüber nachdenke, wie die Winter da waren und wie sie jetzt sind, das ist, ist verrückt, ja.
Ja.
Okay, zu dem Thema, was, also gerade Klimakrise, ich finde es immer ein bisschen schwierig so, woher nimmt man seine Informationen, wenn man sich jetzt selber informieren möchte, was ist am sinnvollsten, weil, also genau wie bei anderen Sachen ja auch, Medien, das ist alles irgendwie ein bisschen lenkend gefühlt. Was würdest du denn sagen, gibt es irgendwas, wo man sich am besten informieren kann, wenn jetzt jemand da Interesse hat?
Also ich lese eigentlich schon immer die IPCC-Berichte, wobei ja man wahrscheinlich im Hinterkopf behalten muss, dass ich Wissenschaftlerin bin und jemand anders wahrscheinlich sich da irgendwie da einpennt, wenn man das liest. Also es ist natürlich sehr wissenschaftlich geschrieben. Es ist aber deswegen auch sehr gut, meiner Meinung nach, weil man wirklich auch die Fakten lernt. Da gibt es immer ein Summary for Policymakers. Der ist nicht so lang, das ist voll gut zum Lesen. Sonst Was ich auch immer gut finde, ist über Climate Solutions zu lesen. Also gibt es das Buch von Drawdown Project, wo es sozusagen darum geht, wie wir der Klimakrise entgegensteuern können und dass wir die Möglichkeit haben, ihr entgegenzuwirken und sogar die Temperatur, deswegen Drawdown, sozusagen runterzuziehen, also zu senken wieder. Sowas ist gut, weil ich finde es wichtig, sich auch damit zu beschäftigen, dass es halt geht, wenn wir halt nur wollen würden. Oder was heißt wir, wenn die Politik wollen würde, würde es irgendwie funktionieren. Und das, genau, dass man irgendwie ein bisschen was Positives irgendwie auch dazu liest, das ist, ja, das finde ich auch super.
Ja, das stimmt. Also Möglichkeiten, was, was getan werden kann sozusagen. Genau, im Vergleich zu dem aktuellen Trend.
Ja. Und wie du sagst, eben, es ist auf jeden Fall so, dass die MedienvertreterInnen und PolitikerInnen versagt haben, indem irgendwie die Bevölkerung darüber zu informieren, was eigentlich wirklich passieren wird. Und das ist was, was sich natürlich ändern muss, aber wo auch jeder und jeder von uns dem entgegensteuern kann, eben indem man sich informiert.
Ja. Richtig. Ich würde würd dich bitten, kannst du mir die Seiten schicken? Dann würde ich die nämlich hier in den Shownotes nachher verlinken, also für diejenigen, die Interesse haben. Genau. Genau, okay, mal ab vom Thema Politik. Also ich meine, da können wir über Stimmenabgabe entsprechend irgendwie Einfluss nehmen oder begrenzt Einfluss nehmen. Aber du engagierst dich ja auch privat sehr, sehr viel in dem Bereich. Jetzt gerade was das Klettern und EcoPoint angeht und auch mit dem Pyra. Und was ist für dich klimafreundliches Klettern?
Ich glaube, das, was natürlich als erstes irgendwie in den Kopf kommt, ist die Anreise, dass man irgendwie so klimafreundlich wie möglich anreist, sprich mal öfters irgendwie aufs Auto verzichtet und Öffis nimmt oder mit dem Fahrrad fährt, aber auch wie man sich, glaube ich, in der Natur verhält. Und mit wie viel Respekt man irgendwie mit der Natur und auch mit den, was weiß ich, an den Kletterinnen und Kletterern oder AnwohnerInnen umgeht. Ich glaube, das ist schon so ein Zusammenspiel aus verschiedenen Sachen, wie viel man irgendwie das Klettern konsumiert. Genau, also ich glaube, da spielt viel mit rein, aber den größten Impact hat definitiv die Anreise.
Ah ja, ja, das wäre jetzt meine nächste Frage quasi gewesen, was die größte Möglichkeit ist, da auf den eigenen Footprint zu achten.
Also das Einfachste ist irgendwie, sich zusammenzutun, irgendwie zusammen mit dem Auto zu fahren. Es muss jetzt nicht jeder und jeder irgendwie allein mit dem Auto ankommen. Oder dass man mal sagt, ja okay, man sucht sich irgendwie mal einen Tag am Wochenende, wo man zusammen irgendwie dann mit dem Zug irgendwo hinfährt und das einfach mal ausprobiert. Also ich kann nur jeden und jeden dazu begeistern, das einmal zu probieren, weil es ist schon einfach was ganz anderes natürlich. Es kann aber mit der Zeit voll gut funktioniert. Also ich bin wirklich die Letzte, die gerne radelt.
Okay.
Von dem her denke ich mir immer, okay, also wenn ich das machen kann, dann können das wirklich alle. sich einfach jemand suchen, mit dem man das zusammen macht. Das ist immer einfach schön, wenn man genau da ein bisschen so ein kleines Abenteuer draus macht und sich das sowas einfach mal anschaut. Und ja, hoffen wir jetzt eben auch, dass die Einstiegshürde durch eben diesen Führer, den du schon erwähnt hast, den wir jetzt geschrieben haben, die Denise und ich, dass wir da die Einstiegshürde verringern und mehr KletterInnen das irgendwie mal probieren.
Voll. Es ist, also ich kann es mir vorstellen, dass es so ein bisschen mehr ein Gesamtpaket auch wird dadurch, oder? So ein Klettertag. Also ich empfinde das beim Alpinklettern ja so krass, wenn man den Zustieg und den Abstieg und Wegfindung und so hat, dass das dadurch so ein bisschen auch einen ähnlichen Charakter kriegt.
Ja, das ist ein sehr guter Vergleich, das stimmt. Das stimmt voll, genau. Man verbringt viel weniger Zeit an einem Ort, wo man sich auskennt. Also wenn man jetzt irgendwie daheim ins Auto steigt und dann irgendwo hinkurft, dann ist man am Parkplatz, steigt man aus und dann geht es irgendwie erst los. Und wenn man sich halt daheim aufs Radl hockt, dann ist halt irgendwie von Anfang an irgendwie alles neu und man ist nicht da, wo man irgendwie sonst immer ist. Und ich glaube, das führt da dazu, dass man irgendwie intensiver da ist, weil man ja nicht irgendwie alles schon zehnmal gesehen hat. Ja, genau. Von dem her stimmt, das ist ähnlich wie beim Alpinklettern.
Cool. Ja, du hast ja, ich weiß gar nicht, hast du diesen Begriff dir ausgedacht mit dem EcoPoint?
Okay. Das ist jetzt schon ewig her. Es kommt mir vor mit einem anderen Leben. Genau, damals, wo ich die Prinzip Hoffnung geklettert bin, das war hier vor Corona, fühlt sich schon lange her an. Ich habe damals einen Begriff Greenpoint vorgeschlagen, aber der ist mir dann später aufgefallen, der war schon besetzt und die Sophie ist dann eben auf mich zugekommen und sagt, hey, ich finde das voll die super Idee. Und dann haben wir gemeint, es wäre ja super, das irgendwie in die Öffentlichkeit noch mehr zu bringen. Und sie hat dann EcoPoint vorgeschlagen anstatt Greenpoint und sie haben dann eben da einen Film gemacht. Und jetzt, genau, versuchen wir das einfach ein bisschen ja, mit einzubringen, wenn man mal irgendwie was schreibt oder bei einem Vortrag, genau. Ich meine, ich bin ja nicht die Erste, die sowas macht und mit Öffis oder mit dem Fahrrad irgendwie zum Klettern fährt. Aber ich, damals, ich im Prinzip Hoffnungstäter bin, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ja, einfach dem irgendwie halt Namen zu geben, weil ich glaube, einfach sowas schon, wenn man irgendwie eine Sprache für die Dinge hat, das schon irgendwie was verändert, weil man sich anders irgendwie darüber austauschen kann, das andere eine Wertigkeit hat, genau. Und dem sozusagen Namen zu geben, das war neu und das war meine Idee damals, aber ja, ich meine, das ist so ein bisschen back to the roots, oder? Früher haben das eh alle gemacht, weil sie einfach kein Auto hatten. Und es ist ja schön, wenn es wieder, genau, in die Richtung zurückgeht.
Mhm, voll. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz, EcoPoint ist ja, also für diejenigen, die es halt nicht wissen, ein Projekt, eine Route Rotpunkt zu klettern. Und die Tage, die du an diesem Projekt dich aufhältst, dass du da jeweils die Anreise mit Öffis gemacht hast oder mit Fahrrad, oder?
Also es erweitert eigentlich den Rotpunktbegriff.
Genau.
Um die Anreise.
Okay, super. Das heißt, du bist zur Prinzip Hoffnung, bist du, glaube ich, viel mit dem Zug dann gefahren, ne?
Genau. Wir sind, da waren wir recht lang unterwegs. Ich habe irgendwie, später habe ich dann mal ausgerechnet für irgendeinen Artikel, den ich geschrieben habe. Ich glaube, man ist irgendwie insgesamt doch dann 6 Stunden am Weg. Hin und zurück. Genau, also es ist schon... eine Zeit lang, genau. Wir haben am Ende dann, wo wir die Crashpads dabei hatten, weil man den Anfang ja nicht absehen kann, sondern mit dem Auto hin. Einmal, wo der Johnny's geklettert hat und einmal, wo ich. Wobei ich jetzt im Nachhinein denke, da ich jetzt auch mal beim Bouldern mit dem Zug war, weiß ich, das ist eigentlich gar nicht so stressig, das mitzunehmen. Okay. Aber damals, genau, es war halt so viele Stuff, weil du hast halt ein Statikseil und ein normales Seil und das ganze Gear und genau. Von dem her sind wir am Ende den Durchstieg, genau. Dann haben wir tatsächlich mit dem Auto gemacht, aber es war mega cool, einfach da mit dem Zug hinzufahren. Das war so ein bisschen der Anfang für mich von dem Ganzen und eigentlich mein erstes großes Projekt, was ich mit dem Zug gemacht habe. Und es war einfach voll gut, sich voll, voll gut angefühlt damals. Und jetzt immer noch, ja.
Schön, cool. Kam das dazu, dass du das so umgesetzt hast?
Ich habe damals eben, glaube ich, ein halbes oder dreiviertel Jahr, bevor ich in die Prinzip Hoffnung geklettert bin, war ich nicht in Innsbruck, weil es war zwischen Master und PhD. Und da war ich mega viel unterwegs und es war richtig cool. Ich habe es voll genossen, aber ich kam dann zurück nach Innsbruck und hatte das Gefühl so, boah, also so geht es einfach nicht weiter. So will ich es einfach nicht mehr. Und das war wirklich auch so eine Phase, wo es ein bisschen... ein bisschen schwierig war, weil dann war ich halt irgendwie viel in der Halle, weil ich wollte nicht das Fels fahren und das ist natürlich für mich auch ungefähr nichts, was ich auf Dauer machen kann. Und dann, genau, haben wir irgendwie so angefangen, nach Klettergebieten zu suchen, die gut mit Öffis zu erreichen sind. Und genau, haben damit einfach mal gestartet und dann eben ein Vierteljahr später haben wir dann eben mit der Prinzip Hoffnung angefangen, weil das mega gut funktioniert, weil sie liegt einfach in der Nähe vom Bahnhof, also du musst nicht mal ein Fahrrad mitnehmen, du läufst dann irgendwie nur so vielleicht so 20 Minuten oder so, nur zu Fuß vom Bahnhof aus. Es funktioniert voll gut dort und das hat sich irgendwie dann ein bisschen angeboten. Klar, ich meine, die Tour ist eine absolute Traumtour und ich hatte die natürlich immer schon irgendwie mal im Kopf gehabt, aber wir hatten nie so das Gefühl, boah, wir klettern die jetzt. Wir sind da hingefahren und haben uns gedacht, okay, schauen wir mal an. Und ich erinnere mich noch irgendwie, ich war ja, also meine Freundin und ich haben sie beide geklettert und wir haben es auch zusammen projektiert und wir sind da hingefahren einmal. Erst einmal mit dem Zug und dann war halt alles mega aufregend, wie es jetzt so funktioniert. Und wir haben nie wieder darüber geredet, aber es war irgendwie klar, wir probieren das jetzt. Es war irgendwie, genau, also ja, es ist einfach eine mega coole Linie.
Ich stand tatsächlich auf dem Rückweg vom Tessin, wo wir uns getroffen haben, sind wir kurz vorbeigefahren, stand dann das erste Mal drunter und habe auch gedacht so, puh, okay. Also sieht ja mega aus. Ist halt, glaube ich, noch nicht ganz in meiner Range, aber wenn man sich die Wand dann anschaut, ist es ja schon auch echt ziemlich intimidating. Also so, und da würde ich halt total gerne noch anknüpfen, weil ich mich auch viel mit dem mentalen und so Persönlichkeitsentwicklungsaspekten auseinandersetze. Also was kannst du dazu zu den mentalen Aspekten zur Route erzählen? Das ist ja extrem anspruchsvoll, würde ich mal denken. Also ich weiß nicht, wie du es empfunden hast. Und kannst du da zum Prozess irgendwie was erzählen, was für dich wichtig war oder hängen geblieben ist?
Das waren echt, es waren 6 Wochen von da, wo wir das erste Mal probiert haben, zu da, wo wir es beide geklettert haben. Und es war mega intensiv, weil ich mich voll viel damit auseinandergesetzt habe. Also ich bin nicht dahin gefahren, habe mir gedacht, hey, super, das mache ich gar nicht. Also bei so etwas Großem versuche ich, und es war da so, deswegen hat es auch so gut funktioniert, bin mir ganz sicher, versuche ich dann zu denken, dass ich die Tour jetzt klette. Also dass das nicht das Ziel ist. Ich bin sozusagen von Anfang an okay damit, wenn ich es probiere und nicht hochkomme. Und dadurch, weil das so eine bekannte Tour war, war das auch nie so, dass ich mir gedacht habe, das hätte ich jetzt schon längst klettern müssen. Mama hat mir Projekte, wo man das Gefühl hat, Mann, das sollte ich eigentlich schon längst machen. Jetzt falle ich mir im gleichen Scheißzug raus. Und da, das war sozusagen gut vom Mindset, weil ich immer das Gefühl hatte, es passt voll, wenn ich so nicht mache. Und ich wusste eigentlich auch bis zuletzt nicht, bis an dem Tag, wo ich dann einen Vorstiegsversuch gemacht habe, den ersten, wusste ich nicht mal, ob ich sie jemals vorsteigen werde, ob ich mich traue. Und ich glaube, das war für mich mega wichtig, einfach mich darauf einzulassen und das sozusagen den Weg Schritt für Schritt zu gehen. Also du klettest am Anfang nur Top Rope. Man schaut erstmal, ob man die Tour selber klettern kann und dann sucht man die ganzen Placements raus. Und ich hatte sogar im Top Rope Angst. Also es ist so mega gruselig, weil du dir halt schon weißt, hey, du steigst vielleicht irgendwann vor und es ist halt so eine sketchy Kletterei. Also da bist du nicht voll gepumpt und fällst irgendwie raus und du hast so Popeltritte und so kleine Mikroleisten, das Gier ist so schlecht und denkst die ganze Zeit schon, das, ja genau, wie mir dann da wohl so fühlt. Und ich glaube, ich habe im Top-Rope schon auch viel irgendwie reingefühlt, wie sich das dann später anfühlen wird. Das war mega gut und ich habe dann sogar ein Top-Rope mich ins Seil eingebunden und die Placements gelegt, dass du sozusagen genau das trainierst, wie das später ist, weil ja, da darfst du einfach keinen Fehler machen, weil das ist dann gefährlich. Also, wenn da oben passiert nichts, aber wenn halt irgendwie, genau, wenn da was blöd machst, dann kannst du dir echt wehtun. Genau, und dann war irgendwann klar, ich kann es klettern, weil ich habe es dann Top-Rope geklettert und war irgendwie klar, okay, jetzt entweder ich probiere es oder nicht. Und das war echt, ich bin dann eingestiegen, bin so die ersten 10 Meter geklettert, dann bin ich wieder abgeklettert, weil ich irgendwie nicht bereit war, weil es gibt irgendwie, man kann eben die ersten, ja, was weiß ich, was ist denn, 8 Meter oder so nicht absichern. Da gibt es einen Zug, der ein bisschen kleiner ist bei mir. Das ist so ein Deadpoint, das heißt, ich kann da nicht, komme da nicht mehr runter und es ist einfach nicht voll safe. Du kannst irgendwie nicht hochspannen und kommst irgendwie oben an. Und da bin ich wieder runtergeklettert und dann, glaube ich, lag ich gefühlt die halbe Nacht wach und habe mir gedacht, so will ich das jetzt? Wie wäre das jetzt, wenn ich das nicht mache? Und genau, also ich glaube, es war schon mental einfach eine echt krasse Zeit. Und dann, ich glaube, für mich war irgendwie ausschlaggebend, dass ich mir gedacht habe, ich probiere es jetzt. Weil wir haben eben schon voll viel Zeit reingesteckt und ich wusste halt nie, wie ist mein Kopf jetzt? Ist es jetzt voll gut oder ist es voll schlecht? Oder fährt ihr bis zum die ersten 10 Meter und dann will ich nicht mehr, weil ich voll Angst habe? Also ich wusste ja nicht und ich wollte es einfach, glaube ich, letztendlich probieren. Und da ist, glaube ich, schon mega wichtig, dass man einfach viel darüber allein nachdenkt. Oder so bin ich vielleicht, genau. Bei solchen Sachen, will ich das jetzt wirklich oder was ich vielleicht auch bei vielen Sachen im Leben, das ist ja nicht nur beim Klettern, sondern auch bei anderen Dingen so irgendwie, dass man sich schon einfach viel damit allein auseinandersetzt, was, genau, will ich das jetzt und wieso will ich das und ja, und ich wollte unbedingt. Und dann, genau. Und dann bin ich eingestiegen und habe oben den Mega-Abgang gemacht am allerletzten Zug.
Okay.
Und dann habe ich, genau, und dann habe ich irgendwie eine Stunde gewartet und dann habe ich es geklettert. Weiß nicht
mehr. Ah, cool.
Aber ja, ich glaube, das ist vielleicht auch schon wichtig, irgendwie das zu sagen, dass es nicht voll easy ist. Und ich glaube, es bei vielen so Sachen, wo man von außen sich denkt, ja krass, ist ja voll das die krasse Sache, wo es eigentlich dann gar nicht so ist, weil ich hatte eben mega viel Angst und das ist vielleicht auch voll wichtig, sowas zu sagen. Und ja, dass einfach ein Prozess dahinter steht, wie bei vielen Projekten beim Klettern, wo man sich viel mental irgendwie damit auseinandersetzt. Und das ist ja auch das Schöne.
Genau.
Wenn man sich irgendwie voll kennenlernt. Ja, genau.
Das war auch, glaube ich, deine sowieso schwerste Tour bis dahin, oder?
Ja.
Weil das ist ja nochmal eine zusätzliche, also du hast ja zwei Aspekte. Du hast einmal den Aspekt, so das ist ein ganz neuer Grad, wo du mental erstmal irgendwie das, also dass du da drückst, ne, dass du das kannst und wie auch immer. Und dann das Ganze im Clean. Also die Kombi finde ich schon auch, stelle ich mir sehr herausfordernd vor.
So. Aber ich bin viel Riss geklettert.
Okay.
Also ich glaube, das ist schon, ich bin jetzt nicht nie Track geklettert und bin auf einmal da hingegangen und habe das gemacht. Also gar nicht. Ich war schon irgendwie in Kanadese und ich war in England, in Schweden, in Norwegen. Also ich war schon einfach auch die letzten Jahre viel Track klettern und ohne das hätte ich das nie gemacht. Also ich glaube schon, klar, dass da auch genau dahingehend irgendwie die Vorbereitung da ist. Und man muss schon auch sagen, dass mir das extrem liegt, diese Art von Kletterei, die ich einfach gern mag auch. Das Deswegen sind Schwierigkeitsgrade, klar, es war jetzt schon voll schwer, aber ja, ist dann auch wieder relativ, weil es auch immer die Faktor dabei ist.
Sicher. Klar, total. Ja. Ja. Voll. Und ich meine, man sucht sich nicht seine schwerste Tour aus und nimmt dann den Anti-Stil.
Ja.
Genau, also wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Also mich würde es interessieren, wenn du jetzt so 2, 3 Punkte nennen würdest, die du aus der Tour gelernt hast oder Tipps, die du irgendwie weitergehen würdest, so im Umgang mit Angst, mental anspruchsvoller Kletterei und wie man mentale Stärke aufbaut. So, hast du da was?
Ich glaube, sich Zeit lassen und in seinem eigenen Tempo Schritt für Schritt irgendwie sich langsam annähern. Vorbereitung ist alles. Mhm. Also, genau, ich meine, das, ja, wie es wahrscheinlich mit Schlupfeling oder sowas, wenn man irgendwie Angst vor sowas hat, einfach sich Zeit lassen und das Schritt für Schritt angehen. Mhm. Das wäre sicher was du wahrscheinlich oft hast, diese Themen, wovor Leute irgendwie Angst haben. Genau, ich glaube, das ist voll wichtig, in seinem eigenen Tempo diese Schritte machen und an sich selber glauben. Man kann so viel mehr, wie man denkt. Mhm. Es, ja, so viel mehr. Mhm. Also alle, jeder und jeder von uns. Also wir können alle so viel mehr, wie wir denken, ja.
Genau, und dann die Kombi mit dem, wie du es vorhin so schön gesagt hast, den Druck daraus zu nehmen, ne? Also das ist mir jetzt gerade so hängen geblieben, dass du einerseits irgendwie an dich glaubst und trotzdem die Balance schaffst, dir dann keinen Druck selber zu machen, sondern zu sagen, ich bin auch okay, wenn es halt jetzt nicht funktioniert.
Voll. Ja, das ist, was ich immer irgendwie versuche, sagen im Vornherein auch schon für mich abzuklären, wenn ich irgendwie anfange, was zu projektieren, weil man ja doch einfach voll viel Zeit einsteckt, immer im Vornherein sich klar machen, okay, oder sich damit auseinanderzusetzen. Und oft probiere ich was auch erst, wenn ich weiß, okay, wenn die da nicht hochkommen. Weil ich sozusagen diese mentale Vorarbeit irgendwie davor dann schon geleistet habe. Und natürlich funktioniert es auch nicht immer.
Ja.
Aber klar werde ich schon mal garantiert, wenn ich nicht so hochkomme. aber das hat sich auch voll verändert. Ja, mittlerweile. Mir ist nicht mehr so streng.
Cool. Cool. Ja, danke dafür, für den kurzen Exkurs. Ich würde dann nochmal zurückkommen zum EcoPoint und dem klimafreundlich Klettern und eurem Führer. Du hast vorhin schon erwähnt, du hast ja mit der Denise, ist ganz aktuell, wann ist der rausgekommen? Vor einer Woche, zwei?
Das Release-Event war am 6.5.
Ja. Mhm. Den ist der erste klimafreundlich Kletternführer, oder?
ja, also soweit ich weiß, ist das der erste, ja.
Mhm. Okay, das heißt, ihr habt den rausgebracht. Genau, erzähl mal vielleicht ganz kurz, was behandelt der? Worum geht es?
Ja. Dieser Kletterführer ist eigentlich ein Herzensprojekt von der Denise und mir. Das schreibt es, glaube ich, ganz gut. Es ist kein Kletterführer im herkömmlichen Sinne, sondern er beschreibt die Anreisemöglichkeiten mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also Bus, Zug und Fahrrad oder zu Fuß, zu Klettergebieten in und um Innsbruck. Es sind 21 Klettergebiete drin, die vorgestellt werden. Es sind eben die Anreisen drin. Es gibt QR-Codes, die dann zu den Topos von Climbers Paradise führen. Ah, man kann es also entweder einfach mit dem Handy verwenden oder einfach mit dem herkömmlichen Führer. Mhm. Und es gibt noch ein bisschen so allgemein Wissensvermittlung zu Umweltverträglichkeit von Klettern und zu Naturschutz und ein paar Facts, genau. Dieser Führer war es, also wir haben den letztes Jahr im Sommer haben wir damit angefangen oder kam, hat, ist die Idee entstanden von uns beiden und das Ziel war, und das ist, bin mega froh, dass es jetzt wirklich auch so geklappt hat, ist, dass wir den umsonst verteilen können.
Ah, super.
Weil, genau, wir einfach der Überzeugung sind, dass nachhaltige Mobilität für jede und jeden frei zugänglich sein soll und wenn man sowas verkauft, dann klar verdient man vielleicht mehr Geld damit, aber es ist irgendwie doch auch so, dass es immer dann in dieser Bubble bleibt, bei diesen Leuten, die sich eh schon dafür interessieren und sich eh schon damit beschäftigen und auch ja, gewillt sind, dafür Geld auszugeben. Und so haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, so viel mehr Leute zu erreichen mit dem. Und das ist, genau, super. Wir haben jetzt 2000 Stück gedruckt und es sind eh schon richtig viele weg und die werden wir jetzt noch verteilen. Und es ist so schön, dass die Leute das jetzt irgendwie in der Hand haben, wirklich, nachdem wir das so lange dafür gearbeitet haben, dass das ja frei zur Verfügung steht.
Cool. Wo ist er dann erhältlich?
Also eben, es gab ein Release-Event. Ich habe recht viele Exemplare ins KI gebracht, also in Innsbruck. Und für all jene, die nicht in Innsbruck wohnen, haben wir jetzt ein Giveaway gemacht. Und wir machen auch nächste Woche nochmal eins. Das heißt, Es gibt einfach die Möglichkeit, genau das da sozusagen zu gewinnen, sagen wir es mal so. Und ich bin gerade dabei, ich sag mal, bis Ende des Monats auch dann über meine Website zur Verfügung stehen. Ah ja, da kann man sich das dann einfach wie es als ein Buch anschauen und genau. Also es wird dann auch wirklich zugänglich für alle sein.
Super, wollte ich gerade fragen, ob es das online dann auch irgendwie zum Finden gibt. Das heißt, auch den Link würde ich dann noch in die Shownotes tun für diejenigen, die genau in Innsbruck wohnen und einfach mal reinschauen wollen, was es so für Möglichkeiten gibt.
Ja.
Genau. Wie du sagst, vielleicht einfach mal das erste Mal ausprobieren und schauen, wie es so ist. Genau. Genau, ja, du hast eh gesagt, was ihr erreichen wollt, das den Leuten näher zu bringen, oder?
Ja.
Und genau, welche Gebiete sind so am besten erreichbar? Kannst du so?
Also wir haben nur Gebiete mit reingenommen, die eben gut zu erreichen sind. Es ist auch, steht auch immer mit dabei, wie lange es braucht. Das heißt, man kann irgendwie schauen, je nachdem, wie viel Zeit man zur Verfügung hat. Ich meine, was wir alle jetzt kennen, ist um Innsbruck in die Martinswand, was natürlich mega gut mit Bus oder mit Zug oder mit Fahrrad geht. Das ist sicher eins der nächsten Gebiete hier um Innsbruck. Aber auch im Ötztal oder um Kufstein gibt es richtig viel, was irgendwie, genau, was gut zu erreichen ist. Und ja, wir hoffen einfach, dass wir die einen oder den anderen irgendwie motivieren können, mal aufs Auto zu verzichten.
Ja. Super. Gibt es für andere Regionen, weißt du, von ähnlichen Projekten oder so? Oder gibt es da Kontakte?
Soweit ich weiß, ist das Erste. Ich habe keine Ahnung, aber genau, soweit ich weiß, ist das der erste Führer in die Richtung. Planet Mountain hat auch irgendwas dazu geschrieben und die haben auch gemeint, dass sozusagen die erste, so das erste Projekt war, was sowas behandelt oder einfach eine neue, sie haben es, glaube ich, so genannt, ein neues Konzept von Kletterführern. Das fand ich echt voll nett und sehr treffend, weil genau, es ist einfach ein anderes Konzept. Die ganze Idee dahinter, der ganze Führer wurde einfach von Denise und mir komplett anders konzeptioniert wie ein herkömmlicher Kletterführer. Es sind jetzt einige Leute auf mich zukommen, ob ich das für andere Regionen machen kann, will. Und genau, da muss ich mal schauen, genau, wird sich sicher was ergeben und es ist auf jeden Fall auch möglich, dieses Konzept für andere Regionen auch anzuwenden. Oder das einfach halt auch in einen herkömmlichen Kletterführer irgendwie zu integrieren. Das wäre ja wünschenswert, wenn sich sozusagen diese Idee irgendwie verbreitet und genau, die FührerautorInnen irgendwie das unser Konzept in ihr Buch integrieren. Das wird uns auf jeden Fall freuen. Und deswegen ist auch frei zur Verfügung und auch online, dass ich da einfach, genau, dass man sich das einfach abschauen kann und dass es, ja, dass es wirklich was ist, was man auch teilt mit jedem.
Ja. Wenn jetzt da jemand, also ne, es gibt ja sicherlich einige, die sich mit der Klimakrise auseinandersetzen und vielleicht auch mit dem naturverträglichen und klimaverträglichen Klettern. Wenn es da jetzt jemanden in einer anderen Region gibt, der diesbezüglich irgendwie mit dir in Kontakt treten mag, wie kann er sich an dich wenden?
E-Mail schreiben. Ich habe eine Homepage. Genau. Entweder die E-Mail steht drauf oder Kontaktformular. Einfach mir schreiben. Genau.
Super. Okay. Auch das packe ich dann in die Shownotes, dass die Leute dich genau finden. Und was ist für dich das Herausforderndste an dem ganzen Konzept EcoPoint?
Das hat sich sehr gewandelt. Muss ich sagen, ich glaube, zu Anfang war es so, dass ich erstmal rausfinden musste, was jetzt gut geht, welche Klettergebiete sind gut irgendwie zu erreichen, was funktioniert gut. Mittlerweile ist leider etwas traurig, aber wahr. Es gibt wenig Leute, die da wirklich tatsächlich Bock drauf haben. Also es ist schon so und es ist mega cool, dass ich immer wieder irgendwie Anfragen kriege, irgendwie darüber zu sprechen und es ist mehr Bewusstsein da und die Leute interessieren sich, super. Hey, es ist genauso, irgendwie soll es sein und wir kriegen auch nur irgendwie einen gesellschaftlichen oder politischen Wandel, wenn wir auch den gesellschaftlichen Wandel haben und dazu brauchen wir eben Bewusstseinsschaffung, also voll gut. Aber die einzigen zwei Personen, die eigentlich mit denen ich regelmäßig mit den Öffis und Fahrrad zum Klettern fahre, ist eben mein Freund und die Judith, mit der ich jetzt eben auch den Film gemacht habe, letztes Jahr diese Reise für Otto Fox, genau. Also es ist schon schwierig, immer noch. Und das ist was ich ja noch ändern kann. Ja, genau.
Generell hast du beim Klettern ja immer das Thema, du möchtest dich ja irgendwie mit den Leuten verstehen, also ne, irgendwie so einer Wellenlänge sein, wenn du mit denen klettern willst, dann dass es auch passt vom Sichern etc. Und dann erweitert sich das Ganze noch um dieses ganze Anreisethema, dass die Leute da auch motiviert für sind. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das halt einfach schwierig ist. Es ist ja so schon irgendwie passende Kletterpartner zu finden, ist jetzt ja nicht das Einfachste, sage ich mal.
Ja, wobei sich das auch ein bisschen wieder, also eben eine Zeit lang war das für mich, glaube ich, echt richtig, richtig hart, weil ich dann oft irgendwie die Entscheidung treffen musste, okay, gehe ich am Wochenende dann einfach nicht klettern und hocke ich wieder heim, weil ich halt nicht irgendwie Bock habe, im Auto zu fahren. Und es war einfach oft so. Und das ist auch nicht gut. Also mittlerweile, wenn eben halt keiner Bock hat, mit Öffis zu fahren und ich will halt mal wieder irgendjemand von meinen Freunden sehen und die wollen es nicht, dann fair enough, hey, das verstehe ich auch voll, weil es soll ja bitte immer noch irgendwie, sollen alle machen können, was sie wollen. Und ich wäre auch grantig, wenn mir jemand sagt, was ich machen soll. Von dem her habe ich da voll die Toleranz und ich fahre mittlerweile da dann auch einfach mit und das passt voll für mich. Und das, glaube ich, war es, wo ich einfach auch lernen musste und was für mich zeitweise echt eine schwierige Phase war. Aber über allem, man darf halt einfach auch nicht so einen großen Anspruch haben an sich selber. Und oder nee, man darf schon einen großen Anspruch haben, aber man muss auch nicht in jedem Bereich perfekt sein. Und das funktioniert halt da nicht. Und einfach auch noch auf sich selber schauen. Und genau, alles im Verhältnis und vor allem Verhältnis irgendwie zum großen Ganzen gehen. Da gehe ich lieber irgendwie einmal mehr auf den Klimastreik, wie dass ich meine Freunde nicht sehe. Von dem her, genau, also alles in Relation. Und wir haben jetzt auch ein E-Auto, was mega cool ist, weil es wieder so, ja, weil es so viel wieder ermöglicht. Wir waren jetzt eben einmal klettern, das erste Mal dieses Jahr, dass wir irgendwie mit dem Auto waren. Und das war so mega geil, weil es ist halt auch mal schön, das zu machen und sich irgendwie da eine Unkompliziertheit zu gönnen, sozusagen. Voll. Von dem her ist das aber auch was, was ich auch immer versuche, irgendwie mitzugeben, dass ja, diese 10%, die irgendwie dann noch fehlen, irgendwie, dass man perfekt ist, die diese Energie einfach sparen und für wirklich das große Ganze einsetzen. Das ist wie dann, was ich einmal im Jahr an Weihnachten irgendwie Fleisch esse mit seiner Familie und man ist aber eigentlich Vegetarierin und genau, das einfach bitte machen, um Gottes Willen. Das ist so, da ist unsere Gesellschaft halt auch ein bisschen zu kritisch, meiner Meinung nach, weil wenn jemand irgendwie, ja, ich glaube, das kennen auch einfach viele, dieses Phänomen, dass man immer dann gleich alles perfekt machen muss.
Ja.
Und da glaube ich, dass wirklich diese Energie woanders gut eingesetzt ist, zu den Klimastreiks gehen, sich irgendwie engagieren bei verschiedenen Organisationen. Also die Jude, eine Freundin von mir, zum Beispiel bei Foodsharing. Ja. Ich bin bei Scientists for Future, arbeite da ehrenamtlich. Also es gibt ja auch voll viele so Organisationen, die aus der Mitte der Gesellschaft irgendwie entstanden sind, die sich auch für den Wandel einsetzen und die hinausgehen eben über dieses eigene Verhalten. Also ich glaube, da findet auch jeder und jede was, das einen irgendwie begeistert. Ich glaube schon, dass wir uns alle irgendwo wofür einsetzen können. Sei es jetzt, genau, eben im Bereich Nachhaltigkeit und zum eigenen Leben oder aber auch sich irgendwo zu engagieren. Wir alle finden da irgendwo einen Platz. Man muss nur losgehen. Ja. Und das ist ja auch das Schöne daran, weil wir jetzt auch nicht die einzelnen Personen brauchen, die irgendwie perfekt sind, sondern müssen irgendwie alle zusammen in die gleiche, eine nachhaltige Richtung gehen. Und nur so wird es funktionieren.
Ja, und ich finde es schön, dass du es so sagst. Es kann sich nicht jeder für alles einsetzen. Ne? Also jeder muss irgendwie schauen, wo das eigene Herz schlägt und wo die Motivation am größten ist und kann in den anderen Bereichen versuchen, was beizutragen. Aber wenn man da halt irgendwie eine Berufung, sage ich mal, fühlt oder einen Sog hinfühlt, dass man da jetzt wirklich was machen möchte, sei es politisch, sei es Gleichberechtigung, sei es jetzt Klima, dann, dass man in die Richtung halt die Energie reinsteckt. Und nicht in allen Bereichen perfekt sein muss, so wie du gerade sagst. Und auch in dem Bereich dann auch sich trotzdem, ne, also im eigenen persönlichen Rahmen, wie es für einen geht, halt sich einsetzt. Und ohne, dass es gleichzeitig ein Schwarz-Weiß-Denken wird für einen selber.
Ja. Ja. Ja, ja voll. Nur so wird es irgendwie funktionieren. Das glaube ich auch.
Gibt es zu dem Führer oder zu dem ganzen Thema noch irgendwas, was du gerne noch erwähnen, ansprechen magst? Was jetzt noch nicht?
Ich glaube eigentlich nicht. Ich bin einfach wahnsinnig dankbar, dass die Denise und ich das zusammen gemacht haben. Das war einfach wirklich super, dass wir das gemeinsam irgendwie gestemmt haben, dieses große Projekt und auch einfach für alle, die uns da unterstützt haben, sei es jetzt irgendwie die FördergeberInnen mit Geld oder auch die Fotografen für die Fotos und so weiter, das passiert einfach auf vielen Leuten, das Layout-Team, also es war einfach wirklich ein großer gemeinsamer Effort und es ist mega schön, dass sowas dann klappt.
Ja, cool. Das heißt, what's next? Also wenn ihr jetzt euer Riesenprojekt
Das ist so witzig, das fragen so viele gerade. Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe gestört viel gearbeitet und ich werde definitiv weniger arbeiten.
Erstmal klettern.
Von dem her passiert erstmal vielleicht nicht so viel. Und ich mache ja noch meinen Diss auch noch nebenher. Ja. Und ich werde schauen. Also ich habe mega viele Ideen. Ich habe wirklich viele Ideen. Es sind so viele Sachen, die ich unbedingt gern machen will. Aber ich bin den Sommer eigentlich jetzt auch schon fast komplett ausgebucht mit Events und Workshops und Vorträgen und so weiter. Mhm. Neben meinem PhD. Also ich habe jetzt genug irgendwie Arbeit von meiner Selbstständigkeit auch. Und dann werde ich ein bisschen schauen, so wo die Reise hingeht. Es gibt genug Ideen, aber genau, muss man noch rausfinden, auf was. Mhm. Ja, was ich jetzt mache und auch nochmal und auch ein bisschen einfach eine Pause machen. Wir haben ja, also auch die Denise arbeitet ja Vollzeit, also wir haben wahnsinnig viel auch am Wochenende gearbeitet oder abends nach der Arbeit oder in der Früh vor der Arbeit. Also genau, das muss man schon sagen, dass es jetzt mal eine Pause braucht. Aber
ja, kommt super. Was. Wohlverdiente Pause. Also,
ja, voll.
Ja, voll.
Mhm. Ja, das müssen wir alle mehr machen.
Ja, ist wirklich so. Mhm. Cool. Du hast gerade auch gesagt, dass du selbstständig Vorträge zu dem Thema machst und Workshops und ich glaube auch so Workshops für Schulen, oder?
Ja, genau.
Das heißt auch da, wenn jetzt jemand Interesse hat oder mit dir da in Kontakt treten will, wahrscheinlich wieder Homepage, richtig?
Genau, einfach meine Homepage, E-Mail schreiben, genau.
Okay, cool. Und wo kann man dich quasi als nächstes dann live treffen?
Die Frage, was ist als nächstes? Oh, da brauche ich meinen Terminkalender. ich glaube, ich habe als nächstes Bergzeit-Event und dann bin ich irgendwo in Franken auf dem Vortrag, genau. Aber in Innsbruck, glaube ich, ist mir nichts geplant. Ich war gestern eben bei Patagonia, aber soweit ich weiß, ist demnächst nichts. Wir sind im Juli mal bei der Circular Design Week eingeladen mit unserem Führer, die Denise und ich, genau. Mhm. Aber
okay, aber die Termine findet man wahrscheinlich auch findet man die bei dir oder wo findet man die?
Mm-mm. Sonst? Ich weiß nur ich.
Ah, okay.
Aber ich tue meistens irgendwie auf Instagram was posten, in der Story oder so, wenn ich irgendwie ein Event habe, genau, kurz vorher, dass die Leute das wissen. Das verwende ich, mein Instagram ist ein super Arbeitstool für sowas.
Genau, das heißt für solche Sachen dann Instagram.
Genau, das ist irgendwie am einfachsten, finde ich. Ja, am wenigsten Arbeit für mich.
Ja. Ja, verstehe ich. Super. Ja, hast du noch irgendwas, was fehlt?
Nee, bin happy.
Okay, ich auch.
Danke für die Einladung. Es war sehr nett, mit dir zu sprechen.
Ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und genau, die ganzen Infos. Und ich hoffe, dir hat das Zuhören auch so viel Spaß gemacht wie mir das Gespräch und du konntest ein paar neue Infos mitnehmen. Ja, vielleicht fährst du ja sogar gleich zum nächsten Kletterausflug selber mit dem Fahrrad. Ich werde das auf jeden Fall jetzt mal ausprobieren. Und wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne einen Kommentar da, abonniere den Podcast etc. Und ansonsten bleibt mir noch zu sagen, bis bald und rock on!